Du hast dann aber noch etwas Interessantes in dem Satz erwähnt und das hat mich dann zum Nachdenken für diese Folge gebracht. Mhm. Und das war, wenn man etwas ständig nicht tut, macht man es auch zur Gewohnheit.
Ja.
Und das hat mich sofort zu dem Thema gebracht, das Unterlassen, also das unterlassende Verhalten, mhm, ist ja eigentlich auch eine Art, Gewohnheiten zu bilden.
Ja.
Das ist die Wechselzone.
Hallo Michaela.
Hallo Wolfgang.
Wie geht es dir?
Oh, mir geht's gut. Mir scheint da die Sonne auf die Schultern.
Wieso scheint dir die Sonne auf die Schultern?
Weil wir da am Berg sind. Wo genau, das darfst du uns erzählen. Du weißt immer die genauen Details. Ich weiß nur, dass es quasi die Bergstation von der Assitzbahn ist.
Ja, da...
So viel kann da, ich schon verraten.
Aber da liegst du schon sehr gut.
Ja.
Da liegst du schon sehr gut. Hallo da draußen, wir sind auf Urlaub. Und der Lärm, den ihr im Hintergrund hört, das ist einfach dadurch bedingt, dass wir heute eben nicht in einem Studio sitzen, sondern uns die Freiheit genommen haben, im Urlaub eine Podcast-Folge aufzunehmen. Und wir sitzen da auf 1800 Meter Seehöhe im wunderschönen Leogang, das gehört zum Salzburger Land, unter freiem Himmel. Es ist Sonnenschein, ein wunderschöner Samstagvormittag und wir haben einen wirklich atemberaubenden Blick auf die Leoganger Berge und das Steinerne Meer. Das ist, also wir machen euch auch ein Foto, das können wir dann in den Shownotes auch gerne dazu verlinken. Und wir sitzen da in der alten Schmiede. Das ist so typisches Winterskigebiet, da wo wir sind, das natürlich im Sommer auch sich gerüstet hat für den Tourismus. Und gerade da in Leogang ist der sogenannte Bike Park, Epic Bike Park. Wie sagt man da, das Eldorado für die Downhill-Fahrer.
Ja, allerdings. Ich glaube, er zählt zu den größten Bikeparks in Österreich.
Ja, das auf jeden Fall.
Ja.
Also da wahrscheinlich auch sonst. Ich meine, wo gibt es sonst so geile Berge wie in Österreich?
Ja, das also, stimmt allerdings. Also vielleicht noch so ein bisschen Deutschland gegen Schweiz.
Ja, ja, da wird es sicherlich
so
auch
fair sein.
Italien.
Ja, aber Österreich liegt da schon auch ganz vorne an der Spitze.
Ja, das und wir sind umgeben von unglaublich vielen Jugendlichen vor allem.
Bikern?
Ja, Burschen wie Mädels in allen Farben, aller Altersklassen interessanterweise, die sich da auf Mountainbikes, also es sind halt spezielle Mountainbikes, die irgendwie so gefedert sind, sich da einfach auf geführten Routen ins Tal schmeißen. Und du, also auch ich, wir sind ja zwei Rennradfahrer, Triathlon-Radfahrer. Für uns ist das, also für mich ist das ist unvorstellbar, dass ich mich da auf irgendeinen Radl da runterschmeiße.
Ja, also wenn man da zuschaut, wenn sich die da um die Kurve da bergab stürzen und über diese Sprünge, also ich kann mir das auch eher weniger vorstellen.
Ja, also aber es ist unglaublich interessant zuzusehen. Und ja, also da machen wir Urlaub und deshalb kann es sein, dass es ein bisschen lauter ist. Die Seilbahnstation ist da in der Nähe. Das Café beherbergt natürlich auch noch andere Gäste als uns, die rundherum sind. Also ich hoffe, die Qualität passt sonst und es ist ganz gut zu verstehen. Den Rest werden wir im Studio einfach nachschneiden.
Ja, und weil wir etwas anders machen.
Wir hatten ja gerade gefrühstückt,
ja.
So in der Sonne gefrühstückt und sitzen jetzt dabei. Also könnt ihr ausprobieren, was ist das? Buttermilch mit Soda aufgespritzt, gell?
Ja.
Urlecker, müsst ihr mal ausprobieren.
Ja, und man kann auch noch ein bisschen eine Frucht hineingeben, also eine Marmelade.
Mhm.
Dann schmeckt es auch noch mal ein bisschen fruchtiger. Das ideale Erfrischungsgetränk im Übrigen after Sports.
Ja,
nicht
ich kannte das nicht.
Ja.
Also finde ich aber sehr interessant.
Mhm.
Ich, Und du, Michaela, ich würde noch gern einen Zuhörer grüßen lassen.
Ja.
Und zwar den Rudi.
Den Rudi, okay.
Ja, der Rudi, der hat mir auf den letzten Podcast geschrieben, eine interessante Ergänzung. Das war ja der Podcast über die Gier.
Ja.
Die Anatomie der Gier.
Ja.
Und der hat einen interessanten Aspekt eingebracht. Und zwar das Wort Missgunst.
Mhm.
Also eben nicht nur die Gier, die auf sich selbst bezogen ist, sondern die Missgunst, jemanden anderen etwas nicht zu gönnen.
Mhm.
Ich glaube, da könnten wir auch noch einmal irgendwann eine Folge machen.
Ja.
Zu dem Thema.
Ja.
Rudi, herzlichen Dank dafür. Das nächste Bier geht auf mich.
Ja.
Versprochen.
Das, was ich toll finde, danke Rudi auch für dein Feedback und deine Rückmeldung, ist, dass unser Podcast, so wie wir das eigentlich uns wünschen, zum Denken anregt und zum Weiterdenken und zum drüber nachdenken.
Ja.
Das fand ich besonders
ja,
toll.
Das ist wirklich herausragend.
Mhm.
Aber zurück zum heutigen Thema. Ich will gerne herleiten, woher das gekommen ist, dieser Impuls. Du hast nämlich vor ein paar Tagen erwähnt, alles, was man oft genug wiederholt, wird zur Gewohnheit.
Genau, und wir brauchen eine gewisse Anzahl an Wiederholungen, damit das gut abgespeichert ist und automatisch dann abläuft. Das wissen wir. Wir beschäftigen uns ganz viel mit Gewohnheiten und dass es eine gewisse Zeit braucht,
ja,
um etwas als Gewohnheit dann auch als solche bezeichnen zu können. Also so. Man spricht immer so von circa 6 Wochen.
Ja, also ich gebe auf diese ganzen Regeln ehrlicherweise nicht viel, ob es die 10.000-Stunden-Regel ist oder die 6 Wochen, so irgendwas.
Ja,
ich glaube, das Prinzip darunter ist es einfach.
Der Regelmäßigkeit.
Etwas, was man immer wieder macht.
Ja.
Und deshalb auch dieses Üben, 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 das wird irgendwann zu einer Gewohnheit. Wer sich's gerne live ansehen mag, kann in den Sport gehen. Dort findet man das immer wieder.
Ja, oder in der Therapie, in der Rehabilitation.
Also ja, im Krankenhaus, man, genau.
Genau, dass Übungen wiederholt werden müssen.
Im Militär, damit das sitzt, ohne darüber nachzudenken.
Genau, dass du deine Waffe mitten in der Nacht einfach gut nachladen kannst, ohne etwas zu sehen oder überdrücken.
Aber das Interessante ist ja, im privaten Alter gilt das ja genauso.
Richtig. Das unterschätzen
wir. Und das Thema Gewohnheiten ist eigentlich überall. Du hast dann aber noch etwas Interessantes in dem Satz erwähnt und das hat mich dann zum Nachdenken für diese Folge gebracht.
Mhm.
Und das war, wenn man etwas ständig nicht tut, macht man es auch zur Gewohnheit.
Ja.
Und das hat mich sofort zu dem Thema gebracht, das Unterlassen. Also das unterlassende Verhalten ist ja eigentlich auch eine Art, Gewohnheiten zu bilden.
Ja.
Und ich habe mich dann in dieses, weil ich das so spannend fand, in dieses Thema Unterlassen dann einmal eingearbeitet.
Mhm.
Und 3 große Kapitel herausgenommen, ob wir da heute durch alle durchkommen, das weiß ich noch nicht, sonst glaube ich, kriegen wir Sonnenbrand. Weil wirklich die... Also ihr solltet das sehen, wie schön, wir schauen da rundherum, kilometerweit in alle Richtungen in die hohen Gebirge Österreichs. Also wir reden so von 2.500 bis da drüben ist das Kitzsteinhorn. Das hat meine, glaube ich, irgendwie 3.200 Höhenmeter oder so irgendwas in der Größenordnung. Der Großglockner, den sehen wir gerade nicht, Österreichs höchster Berg. Aber es ist wirklich atemberaubend, wirklich. Aber zurück zum Unterlassen, ich bin, glaube ich, gerade abgebogen. Ich habe herausgearbeitet, das Unterlassen im Allgemeinen, das Unterlassen aus dem Aspekt der Psychologie und dem Unterlassen aus dem Aspekt der Persönlichkeitsentwicklung. Wollen wir mal mit dem Allgemeinen einsteigen?
Ja, bitte.
Und zwar ist... Wenn man ein bisschen so nachguckt, ist unterlassendes Verhalten so definiert als das bewusste Nichthandeln in einer Situation, in der eigentlich Handeln erwartet wird oder erforderlich wäre.
Mhm.
Da gibt es dann unterschiedliche Kontexte, wie man das sehen kann. Spannend fand ich vor allem den Kontext des Rechts. Da habe ich mich dann ein bisschen eingearbeitet, weil ich das interessant fand, wie die das beurteilen. Rechtlich ist es nämlich schwierig zu beurteilen, ob jemand etwas unterlässt oder ein aktives Nichtstun ausübt. Ich hab da zweimal drüber lesen müssen, weil ich das nicht ganz verstanden habe. Also es ist schwierig zu beurteilen, ob Unterlassen oder aktives Nichtstun beurteilt werden kann.
Ja, so mir fällt ein, die unterlassene Hilfeleistung, oder?
Ja, genau. Ja. Genau. Die ist aber interessanterweise klar geregelt.
Okay.
Das ist eine der wenigen Situationen, wo wirklich klar geregelt ist, wie denn Unterlassen definiert ist. Also eben, jemand hat einen Unfall oder man kommt zu einem Unfall und auf der Straße, jemand ist mit dem Rad gestürzt, weil wir da gerade so viele Räder sehen und man hilft nicht, man fährt vorbei. Da ist es tatsächlich so geregelt, das ist unterlassen und das ist strafbar.
Mhm. Und da hast du ja aber auch ein paar etwas herausgefunden, das kannte ich
genau,
auch nicht.
Genau, also dieses Regeln von Unterlassen ist nur in einer, dazu gibt es eine Sonderregelung, die sogenannte Garantenstellung. Also das kommt von Garantie, also ich kann mich garantiert darauf verlassen. Ja. Und damit sind gemeint Eltern, Ärzte und Aufsichtspersonen. Die können fürs Unterlassen tatsächlich haftbar gemacht werden. Mhm. Sonst hast du das eigentlich nur in der, so wie du es angesprochen hast, in der Hilfeleistung, die irgendwie geahndet werden kann rechtlich. Ja. Es gibt dann noch einen weiteren Aspekt aus der Psychologie beziehungsweise aus der moralischen, gesellschaftlichen Blickrichtung. Das ist das Unterlassen. Wo man sich rational etwas rechtfertigt. Also ich wollte mich nicht einmischen. Mhm. Das hast du sicherlich schon mal gehört. Mhm. Das nennt man dort dann die innere Rechtfertigung. Also eben durch das unterlassende Verhalten sich rechtfertigen. Ich hatte Angst, dass ich dann irgendwas anstelle oder so irgendwas.
Ja, dass ich mehr kaputt mache, als ja, genau. Was ich schon kaputt ist.
Genau,
ja.
Also das ist aus der moralischen Brille zu sehen. Mhm. Und dann gibt es noch einen sehr interessanten Begriff, der kommt immer wieder vor, auch in der Psychologie. Das ist die sogenannte Verantwortungsdiffusion.
Die finde ich super, das Wort.
Und kennt man aber. Das ist, wenn man in einer Gruppe ist und sich denkt, das wird jemand anderer machen. Wird jemand anderer helfen. Mhm. Und das wiederum führt dann in der gesamten Gruppe zu einem kollektiven Unterlassen. Mhm. Also diese beiden Aspekte gibt es. Die da so herausgearbeitet sind. Es gibt natürlich auch noch Kulturen oder kulturelle Unterschiede, wo das Unterlassen oder das Einmischen unterschiedlich wahrgenommen wird. Also es gibt Kulturen, in der das Einmischen als sorgsam wahrgenommen wird. Also das sind eher so die europäischen Kulturen. In den asiatischen ist genau das Umgekehrte der Fall. Da mischt man sich eben nicht ein. Ja? Da wird auch nicht drüber gesprochen. Mhm. Ja? Also das ist so dieser Aspekt der Allgemeinheit. Jetzt kommen wir aber in etwas hinein, wo du auch wahrscheinlich ein bisschen mehr Input leisten kannst durch die Therapie. Das ist nämlich die Psychologie. Und da habe ich zwei wirklich interessante Thesen gefunden dazu. Es gibt da so unglaublich viel mehr. Aber ich wollte nur diese zwei herausarbeiten. Und zwar der sogenannte Omission Bias, der sogenannte Unterlassungseffekt. Und der besagt, Menschen neigen dazu, das Unterlassen als weniger verantwortungsvoll oder riskant zu bewerten als aktives Handeln. Mhm. Selbst wenn die Konsequenzen gleich sind. Und das führt dazu, dass Menschen lieber nichts tun, um sich nicht schuldig zu fühlen. Also, nehmen wir nur mal das Beispiel von dem Fahrradunfall. Mhm. Du kommst an die Stelle, du siehst, das Bein ist gebrochen, ja, der steht winkelig weg und bleibst dort stehen, verwurzelt und machst nichts und fühlst dich damit richtiger, als dass du dorthin gehst und den Menschen versorgst.
Ja.
Ja?
Und ich habe eine Geschichte dazu.
Ja, hau raus.
Ja. Das ist wirklich schon lange her, das ist sicherlich schon 20 Jahre. Da habe ich in Wien gearbeitet, das war dort bei der Landstraße und dort gibt es so ein Ordensspital, ich weiß jetzt gar nicht, wie das heißt, Heilige Elisabeth oder irgendwie ein Ordensspital am Anfang von der Landstraße. Und ich gehe auf der Landstraße ganz in der Nähe von dem Spital und sehe eine Menschentraube um eine ältere Frau herum, neben ihr kniend ein junger Mann und denke mir, was ist der jetzt? Ja. Und bin hingegangen, habe mir das nie angeschaut, wobei ich mir gedacht habe, da stehen schon so viele Leute, da brauche ich mir jetzt nicht auch noch Blätter zu.
Hast du das erkannt?
Ja.
Ah, okay.
Und habe mir das auch gedacht und habe aber bin trotzdem hingegangen, weil irgendwie, die sind zwar herumgestanden, ja, und der junge Mann, der hat sehr unsicher gewirkt und irgendwie hat mir das ganze Bild irgendwie komisch gewirkt, weil keiner hat was getan. Also es sind alle nochmal dumm gestanden. Der Mann hat sehr wohl quasi die alte Dame irgendwie gestützt oder gehalten, aber keiner hat was getan. Okay. Und wie ich näher gekommen bin, habe ich dann auch gehört so, na, greifen Sie es nicht an, lassen Sie es liegen, die Rettung kommt gleich. Und ich habe mir gedacht so, ja, aber da hinten, 20 Meter entfernt, ist das Spital, da ist der Eingang. Und du hast doch gesehen, dass die Ärzte quasi schon gewartet haben, dass der die dorthin bringt. Die haben aber auch die Regel,
die dürfen außerhalb des
Spitals nicht behandeln.
Ja, ja.
Das ist dann auch wieder eine andere Geschichte.
Aus der gesetzlichen, aus
und
dem
ich,
gesetzlichen
ich bin dorthin gegangen und ich glaube, ich habe gar nicht mal viel gesagt, sondern ich habe Anstalten gemacht, dem jungen Mann zu helfen. Mhm. Das hat den wiederum bestärkt, die junge Dame, die alte Dame zu schnappen.
Ja.
Und die ist mit ihr ins Spital gelaufen. War natürlich viel schneller als die Rettung
jemals. Ja.
Aber das war genau dieses Bias, ja, dieses Herumstehen. Keiner fühlt sich.
Mission Bias.
Ja,
Unterlassungseffekt.
Keiner fühlt sich verantwortlich und auch die Angst, so quasi, na, greifen Sie es nicht an, ja, dann könnte ja noch was viel Schlimmeres passieren, als jetzt eigentlich schon ist. Ja. Die hatte vielleicht sogar einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt und hätte reanimiert werden sollen. Ja. Aber wenn keiner hingreift und alle warten, dass die Rettung kommt. Ja, das ist so ein klassisches Beispiel. Ich glaube, dass da die Angst sehr viel
auswirkt. Also unterlassen ist hauptsächlich angstgetrieben.
Ja.
Also vor allem eben, dass man irgendetwas falsch macht. Das ist hauptsächlich. Du hast gerade auch den zweiten Effekt, den ich herausgesucht habe, der Bystander-Effekt, der Zuschauereffekt. In Notsituationen sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass jemand hilft, je mehr Menschen anwesend sind. Ist das nicht skurril?
Ja, irgendwie schon.
Also je größer die Gruppe, desto mehr Wahrscheinlichkeit ist, dass Menschen dabei sind, die helfen können. Aber tatsächlich entsteht in unserem Gehirn genau das Gegenteil.
Ja.
Wir denken uns, in der Verantwortungsdiffusion, jeder denkt sich so, ein anderer wird schon helfen. Mhm. Ja? Und vor allem auch je größer die Gruppe ist, da kommt nämlich noch was dazu, die Angst, sich zu blamieren vor der Gruppe, ist noch viel größer.
Mhm.
Ja? Und daraus entsteht dann auch noch so dieses Zugehörigkeitsgefühl, also in der Psychologie wird es als pluralistische Ignoranz, boah, cooles Wort, beschrieben. Man orientiert sich an den anderen, die ebenfalls nicht handeln, ja? Um eben diesen Zugehörigkeitseffekt nicht zu unterminieren, sondern man will ja Teil der Gruppe sein. Und das ist eigentlich...
Ich würde es umgangssprachlich als das Lemminge-Prinzip.
Ja, aber es ist so krass, ja. Menschen unterlassen Dinge, weil sie befürchten, ihren Selbstwert zu beschädigen.
Ja, und jetzt muss ich euch was ganz Arges sagen. Ich komme da, ich meine, mittlerweile geht's, weil wir uns ja unterhalten, aber eigentlich komme ich mir schon ein bisschen komisch vor, weil wir sind die Einzigen da, die quasi Mikro und Laptop und Kopfhörer auf und sitzen und einen Podcast aufnehmen. Und am Anfang habe ich schon gedacht so, boah. Und das wäre dieses typische, etwas zu unterlassen.
Ja, das macht man ja nicht. Ja,
man macht das nicht.
Ja, genau.
Und wir machen das und eigentlich, wenn du dann die Leute beobachtest, also sie schauen schon, aber eigentlich geht dann jeder trotzdem seinen Weg. Ja,
ja, natürlich.
Das ist eh vollkommen
wurscht. Die Gespräche im Hintergrund finden trotzdem statt. Also es redet deswegen keiner leiser. Ich bin schon gespannt, wie man das auf der Aufnahme hört.
Ja. Aber es ist mir selbst, ich bin selbst in dieses komische Gefühl getappt, im Sinne von, macht man das? Ja, aber wir machen es anders. Wir machen heute mal was
genau,
anderes.
Wir unterlassen das nicht, sondern wir machen es einfach.
Machen einen Podcast
und ich
da
find, das,
mitten in den
Bergen. Das ist eine schöne Angewohnheit, die wir da haben, dass wir eben das Podcast-Zeugs mit uns nehmen, dort wo wir sind und nicht immer ins Studium müssen.
Ja.
Was natürlich dort viel einfacher zum Aufnehmen ist, weil die Tonqualität leichter zu regeln ist, das Ganze rundherum. Aber ich meine, keiner in so einem Studio hat jemals, also wir sitzen da gegenüber dem Birnhorn, kann man googeln, der ist irgendwie, glaube ich, 2800 Meter hoch, der Berg, atemberaubend.
Yeah.
Das ist so unwirtliche Natur, nur mehr Stein, dass sie nicht einmal mehr latschen. Das sind übrigens meine Lieblingspflanzen, Latschen. Das ist eine Kiefernart, nur falls mal jemand irgendwie Fragen hat danach.
Und das, was wir noch sehen, um zum
das
Thema
zurückzukommen,
wir sehen da eben die jungen Biker, weil das ist der Start quasi von so einer schwarzen Piste. Also diese Pisten, die da hinunter biken, sind auch so wie bei den Skipisten unterteilt in Rot, in Blau, Rot und Schwarz. Und das, was du vorhin auch erwähnt hast, das passt total gut zu unserem Thema, nämlich du hörst da irgendwie kein lautes Wort, keinen Streit und du kannst dir sicher sein, wenn einer von denen stürzt, da bleibt jeder stehen und hilft.
Ja,
das macht so diesen Unterschied. Also das ist dann entgegen dieser Unterlassung, ich glaub, wenn du dann so zu einer Gruppengehörigkeit, aber auch nicht immer, beim Skifahren hast du das jetzt nicht immer.
Ja, ich würde sagen, beim Skifahren, also was du da beschreibst, ist tatsächlich etwas, das wir vorher beim Frühstück hier beobachtet haben, unter freiem Himmel. Es ist, also der Großteil derer hier fahren, sind Burschen.
Ja.
Interessanterweise ganz schön viele Mädels mit dabei. Mhm. Das würde ich sagen, geht so bis zum Alter von 25, vielleicht 30 noch, aber das eher 25. Das ist der Großteil der Menschen, die hier radeln.
Du meinst
die hier
Durchschnittsalter?
Ja, genau.
Also es gibt schon größere, also ältere und jüngere,
genau.
Aber ja.
Dann gibt es viel, viel kleinere und auch viel ältere.
Ja. Ja.
Aber das Spannende ist, eben so wie du das beschreibst, es gibt da einfach kein böses Wort, kein Ich zuerst, sondern das ist alles irgendwie wunderbar selbst geregelt und eben auf das Unterlassen bezogen. Tatsächlich, die bleiben stehen.
Ja.
Die bleiben einfach stehen und da wird geholfen. Obwohl die ja einzeln für sich fahren, fahren sie doch alle mitsammen irgendwie in der Gruppe. Das ist schon wirklich sehr interessant zu beobachten. Also ich frage mich auch gerade, und das eben auf den dritten Punkt, die Persönlichkeitsentwicklung dann wieder hin, auf diese jungen Menschen. Und da bekomme ich auch jetzt einen anderen Blick, wenn ich das jetzt gerade so sage. Das ist ja auch Bildung von Persönlichkeit.
Ja, auf jeden Fall.
Also ich kann mir vorstellen, dass jene, die diese Zusammengehörigkeit, diese lose Zusammengehörigkeit hier im Bikepark für sich erleben und dann eben, wenn es da irgendeinen hinstreut, sofort die anderen stehen bleiben, absichern, alles Mögliche, dass das auch zur späteren Entwicklung beiträgt.
Ja.
Also wie diese Menschen dann im Leben stehen.
Mhm.
Und das ist ja ein unglaublicher Motor für Wachstum in der Persönlichkeit. Ja?
Mhm.
Also natürlich ist unterlassenes Verhalten, das hat halt durch, weiß ich nicht, tiefgreifende Auswirkungen auf die eigene Persönlichkeit. Ja? Aber eben, also vor allem hemmend, ja? Eben das Potenzial hemmend. Aber wenn es gelingt, in einem Umfeld groß zu werden, wo das eben Ausdruck dessen ist, wie Gesellschaft funktionieren kann, dann ist es ein unglaublicher Motor.
Auf jeden Fall, ja, weil du strahlst das nämlich dann auch aus, als du diese Positivität und dieses helfen wollen, also dieses freundlich sein wollen. Ja. Also du gehst dann auch vielleicht woanders zu jemandem hin und brauchen sie Hilfe. Ja? Selbst wenn der dann sagt, nein, danke, aber du hast gefragt.
Ja, genau.
Viel besser, als wenn eben jemand vorbeigeht und sich denkt so, ah, na, der schafft das schon oder wie auch immer.
Ich bemerke das im Geschäftsleben ganz, ganz oft. Die Vermeidung von Konfrontation, da könnten wir übrigens einmal eine eigene Folge machen, ja? Konfliktscheue.
Ja, ja.
Ja. Das ist irre, was da im Business angestellt wird, anstelle, dass man einen Konflikt benennt und man sich hinsetzt und sagt, okay, da da haben wir unterschiedliche Wahrnehmungen. Mhm. Ja. Schauen wir, dass wir die auf Grad kriegen. Mhm. Aber eben, das Vermeiden führt, da liegt dieser Mangel an Selbstwirksamkeit einfach dahinter. Mhm. Zu glauben, naja, ich kann ja eh nichts ausrichten.
Ja. Ja.
Und das in weiterer Folge dann führt ja dann wieder zu einer Stagnation moralischer Reifung. Also der Mangel an Auseinandersetzung bedeutet ja dann auch in weiterer Folge, dass eben das die nicht oder die Konsequenzen des eigenen Handels ja gar nicht geschult werden. Also sprich, ja, wenn die Jungs und Mädels da runtercrashen, mhm, ja, und dann fährt einer vorbei und unten an der Talstation wirst du korrigiert von einem anderen aus der Gruppe, der sagt, hey, Alter, wir fahren da nicht vorbei, wir helfen, ja, dann macht das ja was mit diesen Menschen. Ja. Ja, also das und bedeutet ja dann auch das Lernen von Konsequenz. Ja? Weil wenn du dann eben gegen die Gruppe handelst, ist die Konsequenz, dass du aus der Gruppe ausgeschlossen wirst.
Ja.
Und das ist ein tiefmenschliches Bedürfnis, ja, Teil der Gruppe sein,
genau,
zu wollen.
Die Zugehörigkeit.
Ja. Ob das jetzt eine bestimmte Marke ist, die auf ein T-Shirt draufklebt, ja? Ja. Weiß ich nicht, da fällt mir jetzt ein Fußballverein ein. Ja?
Ach so. Nein, wieso, wir können es ja da auch beim Namen nennen, also, oder? Ich meine, da sprühen alle nur so von den Füchsen.
Ja, ja.
Also Fox, also ist so einfach so die Marke, schlecht, eine der Marken schlechthin.
Die da in dieser Downhill-Szene, ja, zu Hause ist, ja, genau, ja. Und das schürt natürlich
diese... Wir machen keine Werbung, aber wir
da ist
also
es aber
haben
auch nicht zu übersehen
davon. Wir wollen es aber gerne erwähnt haben.
Ja, genau.
Also du hast ja auch eine Kappe gekauft. Ich finde sie, ja, genau, sehr kleidsam. Also sie sind dann auch
herzlichen
auf den
Dank
Fotos zu sehen. Ja, und wir wissen ja, lass mich das noch einbringen, dass wenn jemand anderes da auch nochmal dich korrigiert oder, ja, dir einen Tipp gibt, das auch nochmal viel mehr Wert hat, als ob das eine nahestehende Person hat.
Ja, 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 klar.
Ja, also das kommt halt auch noch dazu.
Also das führt ja auch eben zum, also gerade wenn es eine nahestehende Person ist, ja, dieses Selbstwertgefühl, das man damit bekommt. Ja, also wenn man einer nahen Person geholfen hat, ja, und die sagt dann danke, das tut ja was mit einem.
Ja.
Ja, im Umkehrschluss, nämlich wieder das Unterlassen, bedeutet ja, dass dieses Gefühl stehen bleibt, ich hätte etwas tun sollen. Und
ja,
ich kenne das von mir, wenn ich laufen bin und ich sehe zum Beispiel einen Nagel oder einen Draht auf der Straße liegen, ja, dann halte ich das überhaupt nicht aus, ich muss den entfernen. Mhm. Ja, weil das Unterlassen mir die nächsten Kilometer mich lang beschäftigen würde. Was ist, wenn dann ich drüber fahre?
Mhm.
Oder was ist, wenn jemand anderer drüber fährt und der hat dann einen Platten? Dann ärgert sich der, nur weil ich mich nicht gebückt habe.
Mhm.
Ja? So, also eben das ist ja etwas, das steigert auch das eigene Selbstwertgefühl. Ja?
Mhm.
Eben in der Ermöglichung. Ich habe etwas tun können. Ja.
Ja.
Was mir da noch aufgefallen ist, etwas, das habe ich ein bisschen schwierig gefunden, das kennst du vielleicht aus der Therapie etwas besser, das ist die Passivität, also eine passive Grundhaltung zu haben, wo Initiative quasi verlernt wird, Engagement verlernt wird und auch die Verantwortungsübernahme verlernt
wird. Oder nie gelernt wurde.
Wie gehst du, gibt es da Mechanismen in der Therapie, wie man an sowas rangeht?
Ja, ja, also das ist genau das, was du vorhin so schön beschrieben hast, das, die Selbstwirksamkeit zu aktivieren.
Mhm.
Ja, also in der Therapie nicht nur mit den Kindern, sondern auch mit Erwachsenen, einfach Möglichkeiten aufzuzeigen, was der Einzelne tun kann, um sich dann selbst wirksam zu erleben, dass dabei dann auch etwas entsteht oder entstehen kann. Also dass das Tun und auch dieses Nichtstun, dass das Wirkung hat. Und das, was ich in der Therapie mache, ist eben die Wahrnehmung zu schulen, darauf hinzuweisen, dass eben auch dieses, okay, du weißt jetzt gerade nicht, was du spielen sollst und du überlegst jetzt einfach noch, na gut, dann bleiben wir einfach noch sitzen und warten, mhm, bis dir was einfällt, dass das eben auch so in dem Moment, dass das okay ist,
ja,
und dann den nächsten Schritt setzen zu können. Also es geht um diese Bewusstmachung.
Mhm.
Was denn gerade passiert, selbst wenn es ein Nicht-Tun tun ist.
Ja, also das
um daraus dann eine andere Möglichkeit, eine Lösung ableiten zu können.
Und das ist großartig. Also ich mache so gerne Podcasts mit dir, weil du eigentlich immer ins nächste Thema schon einleitest. Mhm. Nämlich das Potenzial, das ja da drinnen steckt, im Erkennen des Unterlassens. Mhm. Ja.
Weil du kannst es auch positiv nutzen, wenn du jetzt so einen Unfall hernimmst und du hast einen, du merkst, der wird schon gern irgendwie helfen, traut sich aber nicht und du sagst ihm, du gehst jetzt bis zum nächsten Baum und immer wenn ein Radlfahrer um die Kurven kommt, weil wir halt gerade im Bikepark sind, dann winkst du, dass der langsamer fährt.
Ja.
Oder dann, und dann hat er eine Aufgabe und dann weiß er, was er zu tun hat und dann ist es kein Unterlassen mehr, dann hast du ihn in den nächsten Schritt begleitet.
Naja, da sind wir ja schon ganz stark im Thema Führung drinnen, oder? Ja.
Also das ist eine Möglichkeit.
Situative daraus. Führung.
Ja, aber was hast du gemeint?
Wo ich hinaus wollte, ist eigentlich, wo steckt denn das Potenzial des Erkennens von Unterlassen drinnen? Also wie kann ich es denn besser machen? Weil das Unterlassen, das Problem des Unterlassens ist ja das Unterdrücken einer Handlung, eines Verhaltens, das aus Angst getrieben ist.
Ja, würde ich auch mal meinen.
Und die Frage,
also ich glaube, da sind wir uns einig. Ja.
Genau.
Also einfach so die Angst, nein, ich mache jetzt lieber nichts, damit ich nichts falsch mache.
Genau. Und die Fragestellung ist ja immer, wir propagieren ja, dass wir das Andersdenken fördern wollen, um es eben besser zu machen. Das Potenzial von Unterlassen, was steckt denn dahinter? Und aus meiner Sicht sind da zwei, drei wesentliche Elemente drinnen, die, wenn man die bei sich erkennt, man dann sagen kann, da geht es ums Unterlassen. Ich habe etwas unterlassen, daher kommt das. Und das eine ist die Fragestellung, wieso habe ich das gemacht? Ja? Also wobei das ist schon reflektierend, das ist schon ein starkes Verhalten. Warte mal, die Ivi macht da gerade Stress.
Die Ivi hat in die Kabel eingefädelt, sie da drüben noch was trinken wollte
und
auch die Aussicht genießen wollte.
Die habt ihr, glaube ich, noch nicht kennengelernt, das ist unser Labrador.
Ja, die Therapiehund Ivi. Ja,
die ist gerade auf Ausschau gegangen und hat sich da in den Kabeln verheddert.
Der wird schon ein bisschen langweilig beim Liegen und beim Sitzen.
Worauf ich hinaus wollte, ist Reue und Schuld. Also wenn man diese beiden Gefühle hat, dann ist es aus Unterlassensgründen.
Ja.
Und daran kann man erkennen.
Und um auf die Überschrift zurückzukommen, dieses Ich bin schuld, dieses Gefühl, kann eben aus der Unterlassung entstehen, also als negative Gewohnheit quasi, als Gewohnheit entstehen, weil ich es immer unterlassen habe und daraus immer mir denke, so, weil ich bin schuld, jetzt habe ich schon wieder was gemacht, weil ich habe das jetzt gemacht und ich bin schuld. Ja.
Du bringst das wunderbar auf den Punkt. Unterlassendes Verhalten ist nämlich kein bloßer Mangel an Aktion.
Ja.
Also es ist nicht einfach nur...
Es ist auch eine Aktion.
Es ist vielmehr eben ein Spiegel der inneren Prozesse, die man hat. Die inneren Konflikte, die man mit sich führt. Das kann lähmen, es kann aber auch lehren. Also eben, wenn man mal in einem Unfall vorbeigefahren ist und sich dann eben die nächste Stunde gefragt, ich hätte stehen bleiben sollen. Das ist das Potenzial. Das ist das Potenzial zu sagen, das nächste Mal mache ich es besser. Mhm. Ich kann mich erinnern, ich habe mir früher wirklich schwer getan, Menschen, die verwahrlost waren auf der Straße in Wien, denen irgendwie Unterstützung anzubieten. Mir ist schon klar, da gibt es an vielen Stellen, ist das auch organisiert, aber man findet doch immer wieder einen, der tatsächlich Hilfe braucht. Und mir war es nicht möglich, da Unterstützung zu geben. Tut mir da auch nach wie vor heute noch schwer, aber ich erinnere mich an ein Beispiel, da war ich in Deutschland auf Dienstreise und also in der Früh bin ich mit dem Zug gefahren und da steht neben mir ein viel älterer Mann und wir waren da beim Bäcker, haben ein Brötchen gekauft und der steht da und zählt einzelne Münzen, so Centmünzen und fragt halt, was denn das Kipferl da und das Brot da kostet. Und dann bin ich hergegangen und habe gedacht, das ist jetzt mein Moment. Das ist mein Moment zu scheinen. Ja? Und ich habe ihn gefragt, ob er denn Hilfe braucht. Und er hat gesagt, nein, es geht schon, irgendwie kriegt er das schon zusammen mit dem Geld. Ich sage, pass auf, ich hätte folgendes Angebot. Ich lade dich ein. Ich lade dich heute ein auf ein vernünftiges Essen, nicht nur auf so ein Kipferl, das kriegst du auch, wenn du das magst. Und dann habe ich dem Menschen hinter der Pudel da, hinter dem Geschäftstresen gesagt, du pass auf, egal was er gerne haben mag, ich zahle das. Ja. Und das hat mein Selbstwertgefühl derart gesteigert, als der dann gegangen ist und sich bedankt hat, ja, mit zwei Sackerln Kipferl in der Hand und was auch immer dann noch alles drinnen war, wo ich mir dann gedacht habe, siehst, früher hast du das unterlassen. Und das war so ein Moment, wo ich erkannt habe, das war meine Gewohnheit des Unterlassens. Ich habe mir das angelernt zu sagen, nein, bei solchen Menschen kann ich nicht. Mhm. Was ein völliger Quatsch ist. Mhm. Natürlich kann ich. Mhm. Ich wollte nicht. Ja. Das war eben dieser eingelernte Prozess, diese Angst, irgendwie da
aber was das finde ich schön, weil das führt uns ja dann auch gleich zu dem, was du tun kannst, wenn du bemerkst, dass du irgendwie stockst oder haderst oder nicht genau weißt, ob du das jetzt tun oder machen sollst, dass du dich halt mal fragst, möchte ich nicht, kann ich nicht?
Genieße ich das nicht?
Genau, was ist es, ja. warum es jetzt gerade nicht geht?
Und ich glaube eben, dass, also in dem Schritt, glaube ich, ist man schon recht weit gelangt, wenn man diese Wahrnehmung hat, sich das zu fragen. Ich glaube, davor steckt noch eine andere Emotion, eben Reue und Schuld. Wenn man die empfindet, ja, und ich glaube, da haben wir alle irgendwie unsere Beispiele da dafür, wo wir mal Reue oder Schuld empfunden haben. Ja, und ich glaube, das ist der Einstieg. Mhm. Wenn man dieses Gefühl hat, dann ist es irgendwo daran, wo man sagt, jetzt sind wir gerade am Vermeiden, jetzt sind wir gerade am Unterlassen, woher kommt das Ding? Ich glaube, das ist das Eintrittstor für das Unterlassen verändern. Ja, wir sind eigentlich eh schon mitten im Fazit drinnen, oder?
Ja, ich finde, wir haben heute schöne Überleitungen geschafft.
Ja, das ist uns wirklich gut gelungen. Wofür wollen wir werben?
Hervorragenden Aussicht.
Wofür wollen wir werben heute?
Auf jeden Fall für die alte Schmiede da oben
an der. Das machen die wirklich gut da.
Da oben am Assitz.
Die alte Schmiede da am Assitz gehört zum Krallerhof dazu. Kann man sich auch mal anschauen. Vielleicht gehen wir heute am Abend dorthin essen. Ja. Was hältst du davon? Komm, dann lass uns doch noch einmal einen kurzen Abschluss machen. Also, wenn wir was Neues lernen wollen, müssen wir es zur Gewohnheit machen. Das Unterlassen kommt genauso aus Gewohnheiten heraus. Mhm. Also, auch das Unterlassen von etwas macht Gewohnheit.
Ja.
Eben das Unterlassen von Hilfeleistung, das Unterlassen von Ansprechen von Konflikten im Business, überall da steckt das drinnen. Und ich denke, genau das sollte man sich bewusst machen. Also nicht nur das, was man neu lernen will, ist etwas, wo man Gewohnheiten übt, sondern auch das Unterlassen von etwas, das man aus Gewohnheit macht, das schult genauso.
Ja.
Und da fällt mir jetzt einfach nichts mehr Gescheites ein. Ich bin beeindruckt von diesen, das sind wirklich junge Menschen, die da runter, da fährt gerade einer an Wheelie runter, ja. Also da muss ich schon langsam runtergehen. Es ist wirklich beeindruckend, was sich die da teilweise trauen.
Mhm. Ja. Großartig.
Die haben es nicht unterlassen, ihre Lieblingsbeschäftigung.
Nein, die jugendliche Neugier, ja. Großartig. Und auch die jugendliche und kindliche, denen fehlt oft auch noch die Angst, wo wir einfach schon ganz viel Respekt davor haben.
Ja.
Und das heißt aber nicht, dass man das eine oder andere im Kleinen nicht trotzdem mal ausprobieren kann. Wie zum Beispiel ein Frühstück am Berg.
Großartig. Michaela, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Samstag in den Bergen.
Danke, den wünsche ich dir auch.
Vierti.
Bis dann.